Der, der allmächtige Gott ist, der Höchste, in dem die ganze Fülle Gottes wohnt. Und er hat uns gezeigt, was Jesus für uns getan hat. Dass er uns gerettet hat, dass wir versöhnt sind mit dem Vater durch ihn, dass wir in ihm zur Fülle gebracht worden sind. Und jetzt sagt er uns im Licht dessen, was Jesus für uns getan hat, im Licht dessen, wer Jesus ist. Im Lichte dessen, wie sollen wir leben? Wie im Epheserbrief, zuerst einen Teil, wo er uns zeigt, das, was Jesus für uns getan hat, was wir in ihm haben, und den zweiten Teil, den praktischen Teil, wie sollen wir leben im Licht dieser Wahrheiten? Also Kapitel 3 und 4 ist dieser praktische Teil, wie wir leben sollen. Kapitel 3, die Verse 1 bis 4 sagt uns, wofür wir leben sollen. Und er wird uns sagen, wir leben für den Himmel. Und dann ab Vers 5 bis zum Ende des Buches sagt er uns, wie wir leben sollen hier auf der Erde. Wir sind mit unserem Herzen, mit unserem Gedanken im Himmel, aber mit den Füßen fest auf der Erde. Und er gibt uns ganz konkrete, ganz praktische Anweisungen, wie wir leben können und leben sollen als Christen. Paulus knüpft hier an das an, was er im Vers 12 im Kapitel 2 gesagt hat. Er knüpft an das an, was er gesagt hat, bevor dieser Einschub kam, wo er uns vor den falschen Lehren gewarnt hat, die zwischen uns und Jesus kommen können und die uns von Jesus wegdrängen können. Im Vers 12 im Kapitel 2 hat er gesagt, wir sind mit ihm, mit Jesus begraben in der Taufe und in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Wir sind begraben worden mit Christus in dem Wasser der Taufe. Die Taufe symbolisiert unter anderem das, was mit mir passiert ist, als ich mich bekehrt habe, als ich mein Leben Jesus gegeben habe. Das Wasser symbolisiert das Grab. Und wir haben unser altes Leben, wir haben dieses alte Leben, das von unserem Fleisch, von unserer Selbstsucht beherrscht worden ist, das haben wir begraben. Und dann sind wir aus dem Wasser heraufgekommen, so wie Jesus auferstanden ist, aus dem Grab zu neuem Leben, sind wir auferstanden, zu neuem Leben in Jesus. Und wir sind auferweckt mit Christus. Und das Leben, was ich jetzt lebe, in Jesus, ist ein Leben, das vom Geist Gottes beherrscht wird, was von ihm beherrscht wird, nicht länger von meiner alten, sündigen Natur. Also wir haben ein neues Leben, wir haben einen neuen Herrn, wir haben neue Prioritäten, eine neue Ausrichtung in meinem Leben, eine neue Perspektive für mein Leben. Ich habe neue Kraft für mein Leben durch den Heiligen Geist, der in mir wohnt. Kapitel 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus sitzt, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Also da ihr auferstanden seid mit Christus, da ihr neues Leben habt in ihm, habt ihr auch eine neue Ausrichtung eures Lebens. Er sagt, sucht das, was droben ist. Sinnt auf das, was droben ist. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Mit anderen Worten, er sagt, lebt mit einer ewigen Perspektive. Lebt mit einer himmlischen Perspektive, auf den Himmel, auf Jesus ausgerichtet. Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich Christus. Das ist mein Leben, das ist der Fokus, die Ausrichtung, die Motivation, die Leidenschaft meines Lebens, Christus. Lebt nicht so, als wäre diese Welt alles, was es gibt. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Wir fallen so leicht zurück in dieses materielle, materialistische, weltliche Denken. Paulus sagt, lebt nicht so, als wäre das alles. Als gäbe es keine geistliche Welt, als gäbe es keinen Himmel. In der Hoffnung für alle wird der Vers 3 hier so übersetzt. Er sagt, da heißt es, richtet eure Gedanken auf Gottes kommendes Reich und nicht auf das, was diese Welt zu bieten hat. Vers 2 eigentlich. Es ist so einfach, dass wir von diesen materiellen Dingen dieser Welt eingenommen werden. Das neue Auto, das größere Haus, die Aktien, meine Rente, meine Beförderung, meine Karriere. Und die Dinge sind nicht schlecht in sich. Aber lass dich nicht aufsaugen von diesen Dingen. Lass dich nicht einnehmen von diesen Dingen. Leb nicht dafür. Johannes hat uns geschrieben, er hat gesagt, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Warum sollen wir auf die Ewigkeit, auf den Himmel ausgerichtet leben? Na, erstens, er sagt uns, weil die Welt wird vergehen. All dieses Zeug, all unser Zeug hier in dieser Welt, was wir aufhäufen, es wird verbrennen eines Tages. Aber wir werden ewig leben. Also sammelt Schätze für euer wirkliches Zuhause. Investiert am richtigen Ort. Zweiter Grund. Er sagt uns hier im Vers 3, dass wir gestorben sind. Wir sind uns selbst und der Welt gestorben. Das heißt, wir leben nicht mehr für uns selbst, sondern wir leben für Jesus, den, der uns dieses neue Leben gegeben hat. Drittens, warum sollen wir für den Himmel leben? Im Vers 1 lesen wir, dass Jesus dort ist. Er ist der Ort, wo Jesus ist. Und viertens sagt er uns im Vers 4, er sagt uns, wir sind in Jesus schon dort, positionell gesehen, geistlich gesehen, mit ihm im Himmel, aber wir werden auch bald real dort sein und die Ewigkeit mit ihm verbringen. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, Vers 4, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Aber wenn wir nicht vorher sterben und bei ihm sind, dann werden wir spätestens, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir verwandelt werden in einem Augenblick und wir werden zu ihm entrückt werden in seine Herrlichkeit. Und er wird seine Herrlichkeit ewig mit uns teilen. Boah, das sprengt meine Vorstellungskraft. Jesus liebt mich so sehr, dass er mich nicht nur erlöst hat von meiner Schuld, nicht nur meine Schuld weggenommen hat, sondern dass er seine Herrlichkeit mit mir teilen will. Seine Herrlichkeit. Alles, was er hat, alles, was das Leben lebenswert macht, will es mit mir teilen. Johannes sagt uns, wir wissen, dass wir ihm gleich sein werden, wenn wir ihn sehen, wie er ist. Mann, es wird wunderbar. Dafür sind wir geschaffen worden. Danach verlangt unser Herz, danach sehnen wir uns. Und Leute, wir sind schon fast dort. Wir sind schon fast dort. Und wir wissen, wir können uns nichts mitnehmen. Aber wir können es vorausschicken. Wir können eine Banküberweisung machen in unser himmlisches Zuhause. Und wirklich, wenn das die Realität ist, dann warum würdest du Zeug hier aufhäufen wollen? Das macht keinen Sinn. Das ist eine schlechte Investition. Ist eine Verschwendung von Ressourcen wirklich. Ich meine, wenn du weißt, in 2 Monaten werde ich nach Hawaii übersiedeln für den Rest meines Lebens. Wie viel wirst du noch hier investieren? Ja, so viel wie nötig. Aber sicher nicht mehr. Wo wirst du investieren? In Hawaii. Wo du den Rest deines Lebens verbringen wirst. Und fünftens, fünfter Punkt, warum sollen wir auf den Himmel ausgerichtet leben? Ich glaube, dass nur diejenigen, deren Herz auf den Himmel ausgerichtet ist, auf Jesus, auf ewige Dinge, ich glaube, nur diese Menschen können wirklich glücklich sein, hier auf der Erde. Und wirklich das genießen, was Gott uns hier geschenkt hat. Wenn du für diese Welt lebst, für materielle Dinge, dann wirst du ständig frustriert sein. Ich meine, all dieses materielle Zeug, es wird dich nicht erfüllen. All die Beziehungen hier, die werden nicht wirklich das halten, was du dir erwartest. Und zusätzlich wirst du arm sein im Himmel. Aber ich glaube, für die, denen bewusst ist, wir sind nur Durchreisende hier. Unser wirkliches Zuhause ist im Himmel. Und wir werden bald dort sein. Wenn du so lebst, dann wirst du vieles hier auf der Erde gar nicht mehr so ernst nehmen. Nicht mehr so tragisch nehmen. Du wirst das Leben genießen können. Du wirst nicht frustriert sein von den Dingen, die nicht ganz so laufen, wie du es geplant hast. Ich meine, es ist egal, was für ein Auto ich fahre. Es ist letztlich egal, wo ich wohne. Ich bin auf der Durchreise. Ich bin bald zu Hause. In meiner himmlischen Wohnung. Ich meine, denk zurück, wann habt ihr die Schule am meisten genossen? Oder die Schule überhaupt genossen? Manche werden sagen, gar nicht. Aber wann hat uns die Schule Spaß gemacht? Das war nach der Notenkonferenz. Wenn die Noten schon beschlossen waren, diese letzten paar Wochen, wenn sich nichts mehr ändern konnte, konnte nichts mehr passieren, bist du frei in die Schule gegangen. Das macht sogar Spaß. Genauso, wenn wir wissen, ich bin auf dem Weg nach Hause, ich bin schon fast dort. Was kann mir hier noch passieren? Ich kann mit einer ganz anderen unbelastet leben, mit einer ganz anderen Leichtigkeit, wenn ich auf die Ewigkeit ausgerichtet bin. Gutes Beispiel in der Schrift ist Josua und Kaleb im Gegensatz zu dem rebellischen Volk. Erinnert euch dran, die Israeliten sollten in das verheißene Land einziehen. Und Mose hat 12 Kundschafter ausgesandt, von jedem Stamm einen, das Land Kanaan, das Gott dem Volk Israel verheißen hat, zu erforschen. Und sie waren dort an der Grenze zu Kanaan, am verheißenen Land, und die Kundschafter sind zurückgekommen und sie haben gesagt, Mann, das ist ein super Land. Es fließt über von Milch und Honig, da ist Leben in Fülle in diesem Land. Und wir wissen, der Josua und der Kaleb haben gesagt, Leute, wir können das Land einnehmen. Lasst uns auf Gott vertrauen, er hat es uns versprochen, wir werden reingehen. Aber die anderen haben gesagt, ne, das Land ist zwar super, aber Mann, da wohnen Riesen dort und es ist unmöglich, wir können nicht reingehen. Und haben das Volk aufgewiegelt und das Volk hat rebelliert gegen Gott. Und Gott hat gesagt, okay, das Volk hat gesagt, vor allem auch wir, lass uns zurückgehen nach Ägypten. Ägypten ist ein Bild für die Welt, lass uns zurück in die Welt gehen. Dort, wo der Knoblauch ist und der Zwiebel und das ganze Zeug, was wir so geliebt haben. Und Gott hat gesagt, okay, ihr habt rebelliert, ich habe euch verheißen, in das Land einzugehen, aber sie konnten wegen ihrem Unglauben nicht hinein, sagt uns das Neue Testament. Und Gott hat gesagt, 40 Jahre müsst ihr in der Wüste herumwandern. 40 Jahre. Es war wirklich nur wenige Tagesreisen von Ägypten ins verheißene Land. Wurde zu einer Reise von 40 Jahren. 40 Jahre lang, bis dass all die gemusterten Männer gestorben sind, die sich hier gegen Gott aufgelehnt haben. Aber Gott hat gesagt, der Josua und der Kaleb, die werden hineingehen in das verheißene Land. Die haben mir vertraut. Frage, was denkt ihr, wie der Josua und der Kaleb diese 40 Jahre in der Wüste überlebt haben, ohne deprimiert zu werden? Ich meine, die waren unschuldig. Waren schon drinnen in dem Land als Kundschafter. Und jetzt 40 Jahre in der Wüste. Wie haben die das ohne Depressionen überlebt? Wie konnten die durch diese schwierige Zeit gehen? Wie konnten die siegreich sein in diesen Umständen, in diese unschuldig hineingeraten waren? Und ich glaube, die Antwort ist die Frage, worauf war ihr Sinn, worauf war ihr Herz ausgerichtet während dieser 40 Jahre? Woran haben sie gedacht? Was glaubt ihr? Irgendjemand? Vermutungen? Woran haben die gedacht, denkt ihr, während dieser 40 Jahre in der Wüste? Ich glaube an das verheißene Land, an ihr Erbteil, das Gott ihnen verheißen hat. Ich glaube, dass sie gesagt haben, Gott hat versprochen, dass wir dieses Erbteil empfangen werden und wir werden hineingehen und es wird herrlich sein und wir werden nicht sterben hier in dieser Wüste, sondern wir werden hineingehen in das verheißene Land. Und vielleicht haben sie darüber geredet, was sie machen sein werden, wie das sein wird dort, welche Bäume sie pflanzen werden in ihrem Erbteil, welche Häuser, welche Städte sie bauen werden. Und ich glaube, sie waren fähig, mit einem Loblied auf den Lippen, mit einem freudigen Herzen durch die Wüste zu wandern. Während diese anderen die auf Ägypten ausgerichtet waren, die zurück wollten in die Welt, die waren deprimiert, wir wissen das. Die haben ständig gejammert, die haben rebelliert gegen Gott. Und sie sind wörtlich gestorben. Genauso ist es mit uns. Wenn du für die Welt lebst, wirst du sterben. Die Freude in dir wird sterben, du wirst unerfüllt bleiben, du wirst deprimiert und frustriert enden. Während wenn wir auf unser Erbe schauen, auf unser wahres Zuhause im Himmel, auf diese, wenn wir mit dieser Erwartung leben der Herrlichkeit, die Jesus uns verheißen hat und die er für uns erkauft hat, ich glaube, dann kannst auch du und ich rumlaufen mit einem Lächeln auf den Lippen, mit einem Lied in unserem Herzen. Vielleicht sagst du, ich habe mich so verstrickt in den Dingen dieser Welt, wie kann ich mich wieder entstricken? Wie kann ich mich wieder auf das, was oben ist, ausrichten? Na, erstens ist es eine Willensentscheidung. Du wirst deine Prioritäten ändern müssen, das ist praktisch. Du wirst einige Dinge aufgeben müssen, das Leben neu ausrichten müssen, Lebensangewohnheiten ändern müssen. Und zweitens, Jesus hat uns einen sehr praktischen Weg gezeigt, wie wir unser Herz auf die richtigen Dinge ausrichten können. In Matthäus 6, in der Bergpredigt, hat er gesagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo die Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Und dann hat er gesagt, denn wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Ganz einfach, wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Was kannst du tun, um dein Herz auf Gottes Reich, auf himmlische, geistliche Dinge auszurichten? Antwort Jesu ist, ändere dein Investitionsverhalten. Investiere statt in dieser Welt, statt in dich selbst, statt in materielle Dinge. Investiere in das Reich Gottes, investiere in andere Menschen, investiere in geistliche Dinge. Ganz praktisch. Unterstützt von mir als Missionare finanziell, das Werk Gottes finanziell und im Gebet. Nimm dir Zeit für stille Zeit, alleine mit Gott. Such Gemeinschaft mit anderen Christen. Studier sein Wort. Hilf in einem Dienst in der Gemeinde. Oder von mir aus, hilf einem Bedürftigen im Namen Jesu und erzähl deinen Glauben weiter. Geh mit am 21. raus in die Fußgängerzone. Wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Investier deine Zeit, dein Geld, deine Gaben, deine Energie, deine Fähigkeiten ins Reich Gottes. Und Jesus sagt, du wirst Schätze im Himmel sammeln und nebenbei wird auch dein Herz ihm nachfolgen, wohin du investierst. Wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Wir wissen das. Ich meine, wenn du Aktien von der Telekom kaufst, dann wirst du unglücklich sein, erstens. Aber zweitens, du wirst eingenommen davon sein. Du hast diese Aktien und das Erste, was du jeden Morgen in der Früh tust, ist in der Zeitung nachgucken, wie deine Kurse sind. Dein Herz wird ausgerichtet sein, weil dein Schatz in diesen Aktien steckt. Nehmen wir an, du investierst viel Zeit, um irgend so ein Modellschiff zu bauen. Stunden, vielleicht Monate, Jahre. Es wird dir sehr schwer fallen, das Ding wegzuschmeißen. Das Ding loszulassen. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Andersrum, wenn du Mission unterstützt, einen Missionar ganz konkret, dann wird dein Herz dort sein. Dann wirst du daran interessiert sein, wie es ihm geht. Was tut er? Du wirst neu motiviert sein, für ihn zu beten. Also ein wichtiges Prinzip, unser Schatz ist, wird unser Herz sein. Also der Herr hat uns gesagt, wofür wir unser neues Leben in ihm leben sollen. Jetzt sagt uns, wie wir es leben sollen. Ich bin mit Jesus gestorben, ich habe meinen alten Menschen begraben, meine alten Angewohnheiten, ich bin auferstanden mit Jesus zu neuem Leben und jetzt muss ich mich nicht mehr von meinem alten Menschen, von meiner sündigen Tendenz, von meinem Fleisch dominieren lassen, beherrschen lassen. Römerbrief im Kapitel 6, im Vers 11, hat der Paulus uns gesagt, haltet euch der Sünde tot, Gott aber lebend. in Christus Jesus. Das heißt, wenn dieses sündige Begehren, wenn diese Versuchungen kommen, dann muss ich nicht nachgeben. Ich meine, wir können, aber das Coole ist, die Welt kann nicht anders leben. Die kann nicht. Aber wir können Nein sagen. Also wir können zwar nachgeben, aber wir müssen nicht mehr nachgeben. Ich muss mich nicht mehr von diesen Dingen beherrschen lassen. Ich kann diese Dinge im Glauben für tot halten. Oder mich diesen Dingen für tot halten. Ich kann sagen, ich wurde mit Jesus gekreuzigt. Diese Sache, wo ich da verführt bin, das ist mit Jesus gekreuzigt worden. Das ist gestorben für mich. Ich habe das Zeug begraben. Das war Teil von meinem alten Leben, bevor ich Jesus nachgefolgt bin. Aber jetzt bin ich auferstanden in Christus. Und jetzt suche ich das, was droben ist. Und ich lebe für ihn und ich will ihm ähnlich sein. Ich will wachsen in ihm und ich will ihm gefallen. Und das wird jetzt sehr spezifisch, was Gott uns hier sagt. In Vers 5. Er sagt, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes. Darin seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Er sagt, als ihr in ihnen lebtet, Vergangenheit, das soll keinen Platz mehr in unserem neuen Leben in Jesus haben. Und er sagt uns, tötet diese weltlichen Sünden, das, was zu deiner alten weltlichen Natur gehört. Und das Wort töten ist ein aktives Wort, ist etwas Gewalttätiges, jemanden töten. Das ist was Extremes, was Kompromissloses. Jesus hat es so gesagt, er hat gesagt, wenn ich irgendetwas zur Sünde verführe in deinem Leben, dann reiß es aus, schneid es ab. Sei brutal zu dir selbst, sei brutal mit dieser sündigen Tendenz in dir. Schneid es ab, reiß es aus. Also spielst nicht mit diesen Dingen herum, mit diesen Versuchungen. Ah, ich gebe ihm noch eine Chance. Ich probiere es noch ein bisschen und schaue, ob ich damit umgehen kann. Nein, du tötest sie. Diese Dinge müssen raus aus deinem Leben. Und ich glaube, manchmal sind wir nicht hart genug mit uns selbst. Ich glaube, manchmal sind wir nicht diszipliniert und konsequent genug im Umgang mit diesen Versuchungen und mit Sünde. Wenn manchmal so die Einstellung, es ist nicht so schlimm. Ich kann irgendwie so ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber Jesus hat gesagt, nein, hab kein Erbarmen damit. Schneid es ab, töte es. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Wenn du dieses Ding nicht tötest, wenn du es nicht umbringst, dann wird es letztendlich dich umbringen. Wenn du weiter mit der Versuchung spielst, wirst du in Sünde fallen. Es wird dich killen. Die ersten drei Sünden, von denen der Herr durch Paulus hier spricht, das sind sexuelle Sünden. Er spricht hier von Unzucht, von Unreinheit, von Leidenschaft. Das Wort Unzucht spricht von unerlaubter sexueller Aktivität. Konkreten Sex außerhalb von Gottes Rahmen, außerhalb der Ehe. Das ist ein sehr weiter Begriff eigentlich. Das griechische Wort ist das Wort Porneia, wo wir unser Wort Pornografie herbekommen. Und diese Dinge hängen wirklich zusammen. Pornografie ist der Anfang. Du fängst an, diese Bilder in deinen Kopf zu sehen, die Gedanken spielen zu lassen, hinzuschauen. Besonders für uns Männer ist das ein Thema, denke ich. Du beginnst damit zu spielen und du endest im Bett mit irgendjemand anderem als deinem Mann oder deiner Frau. Lass uns von David lernen. Am Dach spazieren ging und runtergeguckt hat. Das arbeiten hat lassen. Konsequenz war Ehebruch und Mord. Das ist wirklich ein aktuelles Thema. Ich denke wieder, gerade wir Männer sind verwundbare in diesem Bereich. Aber unsere Welt ist übersät, verseucht mit Pornografie. Ich meine, das Zeug kommt direkt in unser Wohnzimmer. Durchs Internet, durchs Fernsehen. Als ich zu Hause war, jetzt habe ich eine Woche bei meinem Bruder gelebt und der hat Kabelfernsehen, die kriegen 40 Kanäle oder was immer rein. Ich meine, ich bin aufgewachsen mit zwei Kanälen, staatlichen Kanälen. Und es ist genug Mist da drin, das mit dem Geld von uns Steuerzahlern finanziert wird. Aber wirklich manche 40 Kanäle, manche von diesen Kanälen, Wahnsinn. Ich meine, du sitzt am Abend da, guckst dir die Nachrichten an, okay, ist vorbei, fangst an ein bisschen zu surfen. Ich meine, 40 Kanäle, pff. Und ich meine, was dir da in die Augen springt, ist reiner Porno, ja. Allein die Werbung von dem Zeug. Und ich kann nicht damit umgehen. Ich bin ein Mann. Ich bin visuell veranlagt. Das Zeug verunreinigt mich. Und wenn es nur so kurz ist, egal wie kurz das Zeug ist, ich kann nicht damit umgehen. Ich bin froh, dass ich keinen Fernseher habe. Ich würde diese Versuchung nicht haben wollen, zu wissen, dieses Zeug ist da und ich muss nur im Kanal lang genug surfen. Und ich glaube, gerade wir Männer, wir müssen jede Form von Pornografie umbringen, abschneiden aus unserem Leben. Es zerstört. Es zerstört unsere Ehen, es zerstört unsere Beziehungen zum weiblichen Geschlecht, es zerstört uns selbst. Ich glaube, wir müssen sogar so weit gehen, die Möglichkeit, den Zugang zu unterbinden, wenn das irgendeine Versuchung für uns ist. Das braucht einige praktische, kompromisslose Schritte. Dann schneid das Kabel durch. Stell das Zeug ab. Ich meine, wir brauchen so einen Kanal nicht, der so einen Mist bringt. Wir müssen das nicht noch unterstützen, indem wir zahlen dafür, dass Leute sowas produzieren. Oder schmeiß den Fernseher raus, wenn notwendig. Lass dir einen Filter im Computer installieren und lass deine Frau oder einen guten Freund das Passwort eintippen, dass dieses Ding gar nicht zu dir kommt. Man, wenn irgendwelche Magazine oder so Zeug bei dir zu Hause rumliegen, vernicht das Zeug. Geh gar nicht an den Ort, wo du versucht wirst. Schau nicht Filme an, von denen du weißt, dass solche Szenen vorkommen. Und wenn sie noch so kurz sind. Es beeinflusst uns, es verseucht uns. Macht uns kaputt. Ich glaube es wirklich, Männer, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Wir müssen sagen, ich werde meine Gedanken immer verunreinigen mit diesem Zeug. Und falls irgendetwas in meinem Umfeld ist, was da eine Versuchung ist, dann schneide ich das ab. Es muss raus. Töten, brutal, konsequent, kompromisslos. Falls du ein Problem damit hast, falls du kämpfst mit diesen Dingen, triff jetzt die Entscheidung, das ist vorbei. Ab heute ist es vorbei. Gott, ich höre dein Wort, ich höre, was du sagst. Es ist vorbei. Ich schneide es ab. Es muss raus. Ich mache einen Bund mit meinen Augen, wie das Alte Testament sagt. Ich sage, solche Bilder kommen nicht in mein Hirn. Ich werde mir das nicht mehr anschauen. Ich werde nicht mehr hinschauen, egal ob es ein Plakat ist oder ein Film ist oder im Fernsehen oder in der Zeitung. Das Zeug muss raus. Pornografie, Unzucht, hängt zusammen. Das nächste Wort Unreinheit ist eigentlich noch weiter. Es wird auch Gedanken, Worte, Taten einschließen. Gott sagt, haltet euch rein im sexuellen Bereich. Lasst nicht mal falsche Gedanken zu. Gott will uns beschützen. Gott sagt uns die Dinge nicht, um uns Spaß zu verderben. Nee, er hat Sexualität geschaffen. Es ist gut, es ist rein, es ist heilig in Gottes Rahmen. Und er sagt, freut euch dran. Aber es zerstört uns. Wir verletzen uns selbst und andere Menschen. Wenn wir diese Dinge zulassen. Außerhalb der Ehe. Wenn wir diese Dinge praktizieren. Deswegen sagt uns Gott, tut es nicht. Weil er uns beschützen will, weil er es gut mit uns meint. Und wirklich, es ist es wert, dafür zu kämpfen. Ich möchte es besonders den jungen Leuten sagen, es ist wert, dafür zu kämpfen, uns reinzuhalten. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der es gesagt hat, ich bereue es, dass ich bis zur Ehe gewartet habe. Aber schon viele haben mir gesagt, ich wünschte, wir hätten gewartet. Es zerstört. Nächste Wort ist Leidenschaft, das ist auch wieder in diesem Kontext unbeherrschte Leidenschaft, unbeherrschte Lust. Man redet davon böser Lust, einfach dieses Verlangen, Böses zu tun. Und als letztes die Habsucht, die Götzendienst ist. Habsucht, dieses Begehren, mehr zu haben. Diese Einstellung, ich muss das haben. Gott sagt, es ist Götzendienst. Ist zu wichtig in deinem Leben, wenn du es haben musst. Es verdrängt Gott von seinem rechten Platz in deinem Leben. Und Habsucht ist meistens gepaart mit Neid. Ich will das haben, was der andere hat. Und wirklich diese selbstsüchtige Habsucht, dieses Begehren, ist die Wurzel von vieler Sünde. Lesen wir es in den 10 Geboten. Letzte der 10 Gebote. Ist dieses Gebot, du sollst nicht begehren. Und Begehren ist was Inneres. Aber es ist die Ursache für viele dieser anderen, diese anderen äußeren Gebote zu brechen. Ich begehre materielle Dinge, ich will mehr haben. Und dann sehe ich die Sache meines Nächsten und ich begehre das meines Nächsten und dann als Nächstes bestehle ich ihn. Die Bibel sagt, du sollst nicht stehlen. Oder ich bin unzufrieden mit meiner Frau und ich begehre mehr Sex oder eine jüngere Frau oder eine attraktivere Frau, eine Frau, die weniger redet. Und dann siehst du die Frau deines Nächsten und sagst, wenn ich nur sie haben könnte. Und als Nächstes begehst du Ehebruch. Die Männer gilt genauso für die Frauen. Ja, du begehrst den verständnisvolleren, einfühlsameren, ordentlicheren Mann. Wenn er nur wäre wie so und so. Und die Gedanken wandern und Endresultat ist Ehebruch. Was Gott uns hier sagen will, er sagt, wehrt den Anfängen, wehrt den Gedanken, dem Begehren, den falschen Motivationen. Es beginnt im Innern. Es beginnt im Innern, bevor noch irgendjemand sehen kann, was vor sich geht. Diese kleinen Gedanken, die du vielleicht selber gar nicht so ernst nimmst, aber sagst, nicht so schlimm. Wie ein kleiner Schneeball, der zu einer Lawine ist. Römerbrief sagt uns, der Herr trifft keine Vorsorge für euer Fleisch. Es ist wie ein kleines Monster. Es ist wie einer dieser Leute, die so kleine Krokodile-Babys kaufen und in die Badewanne. Und das füttern. Dieses kleine, süße Baby wird zu einem Monster. Das ist, was passiert. Wir brauchen da Bestimmtheit. Bestimmtheit, ich werde diesen Gedanken nicht weiterspielen. Herr, ich bekenne dir diese Habsucht, dieses falsche Begehren, diese Unzufriedenheit. Ja, hilf mir. Rette mich, wie der Petrus gesagt hat, als er untergegangen ist. Herr, hilf mir. Das Zeug muss raus. Ich muss es abschneiden. Habsucht. Guter Tipp, wenn immer es irgendwas gibt, wovon du denkst, ich brauche das unbedingt, ich muss das haben, dann kauf es nicht. Weil es wird dein Leben beherrschen. Es wird dich beherrschen. Es wird ein Götze werden in deinem Leben. Oder wenn es irgendwas gibt in deinem Leben, wo du sagst, ich kann ohne dem nicht leben, ich kann mich davon nicht trennen, ich muss es haben. Das Beste, was du tun kannst, trenne dich davon. Weil es beherrscht schon dein Leben. Es ist schon ein Götze in deinem Leben. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes. Manche ergänzen hier aus anderen Manuskripten, der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams oder des Unglaubens. Ja, Gott ist ein liebevoller Gott. Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, Gott ist langsam zum Zorn, aber Gott hasst Sünde und er wird Sünde richten. Manche sagen, es ist eh egal, was ich tue. Oder es werden eh alle gerettet, es kommen eh alle in den Himmel. Nein, täusch dich nicht. Gott hasst Sünde und Gott wird Sünde richten. Und sein Zorn kommt über die Ungläubigen, über die Ungehorsamen. Der einzige Grund, warum wir nicht gerichtet werden und nicht verdammt werden, ist, weil Jesus unsere Sünden getragen hat. Sie sind schon in ihm gerichtet. Wir, die wir auf das Werk Jesu für uns vertrauen, wir werden nicht gerichtet werden. Wir werden Gottes Zorn nicht schmecken. Aber Gott hasst trotzdem Sünde. Und wenn wir bewusst in Sünde leben, wird er uns züchtigen als seine Kinder, die er lieb hat. Es ist ihm nicht egal. Es ist ihm nicht egal, wenn wir diese Dinge tun. Vers 8, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn und Wut, im Deutschen verwenden wir diese Worte fast synonym. Im Griechischen das eine Wort ist mehr dieser langsame, dieser in sich hineinfressende, dieses innere Glühen, dieser kochende Zorn, diese innere Bitterkeit. Ach, mein Mann, mein Chef, ist nicht fair. Ich war falsch behandelt. Ach, ich kann nicht vergeben. Ich kann nicht loslassen, was sie mir angetan haben. Ich halte es fest. Ich werde nicht verstanden. Und wenn das in dir frisst, sowas, dann leg es heute ab. Wirklich, triff jetzt die Entscheidung. Bringst du Jesus. Sag, Jesus, vergib mir, dass ich das zugelassen habe in meinem Leben, aber das muss raus. Das muss raus. Leg es ab. Das eine ist mehr dieser fressende, langsame Zorn, das andere ist mehr dieses Explodieren. Voll Wut. Wenn das dein Problem ist, dann auch. Sag Jesus, Herr, hilf mir. Und überleg dir eine Strategie, wie du das ablegen willst. Vielleicht in so einer Situation bis 10 zählen. Dich beherrschen und dann Zeit allein mit Gott verbringen und die Sachen ihm hinlegen. Bis du wieder ein ruhiges Herz hast. Leg das alles ab. Zorn und Wut und Bosheit. Es ist, wenn wir uns freuen über den Schaden von wem anderen. Es gefeuert werden. Das hat er verdient, der alte Sack. Bosheit. Leg das ab. Lästerung. Wenn wir Gott lästern oder auch Mitmenschen lästern. Wenn wir sie lästern, wenn wir sie runtermachen, wenn wir übel nachreden. Leg das ab. Schändliche Rede, schmutzige Witze. Vers 9 sagt er, belügt einander nicht, da er den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen hat. Belügt einander nicht. Jesus hat gesagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Passt, Punkt. So soll es sein. Belügt einander nicht, da er den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen hat. Und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Wir haben wieder dieses Bild von Ausziehen und Anziehen, so wie ein T-Shirt wechseln. Gott sagt dasselbe wie oben, nur mit anderen Worten. Er sagt, ihr habt dieses alte Leben, diesen alten Menschen ausgezogen, als ihr euch bekehrt habt. Ihr habt das alte Leben begraben, hat er oben gesagt. Und jetzt habt ihr ein neues Leben angezogen, einen neuen Beginn in Jesus. Ihr seid auferstanden mit ihm zu neuem Leben. Ihr tragt jetzt ein neues T-Shirt. Also jetzt lebt danach. Lebt diesem T-Shirt würdig. Wir würden nicht mit einem Jesus-T-Shirt, wo irgendwie draufsteht, Jesus lebt oder Jesus liebt dich, in eine Videothek gehen und irgendein dreckiges Video ausborgen. Weil das wäre ein schlechtes Zeugnis, das würde nicht zusammenpassen. Genauso diese alten Angewohnheiten, dieses alte Leben, das passt nicht zu unserem neuen Leben mit Jesus. Wir haben das ausgezogen, das alte, dreckige, stinkende T-Shirt und haben unser neues angezogen. Das ist für uns Männer, wenn wir uns schön machen, neues T-Shirt anziehen. Alte Leben passt, diese alten Dinge passen nicht zu unserem neuen Leben in Jesus. Sagt, deswegen legt diese alten Sünden, dieses alte T-Shirt ab. Das haben wir uns heute angesehen hier, oder das sehen wir uns heute an. Und dann musst du nicht nackt bleiben, wenn du das ausgezogen hast, sondern zieh das neue T-Shirt an. Das werden wir uns nächste Woche ansehen. Im Römer 13, 14 sagt der Herr uns, zieht den Herrn Jesus Christus an. Unser neues Leben, das wird Jesus reflektieren. Der Heilige Geist wirkt in uns und er macht uns ihm ähnlich. Wir haben eine neue Identität in ihm. Das Leben ist für mich Christus. Neue Identität in ihm. Vers 11, da heißt es, gibt es weder Griechen noch Juden, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus. Alles und in allen. Rasse, Nationalität, Kultur, sozialer Stand oder Klasse, das ist unwichtig im Leib Christi. Das Einzige, was zählt, ist Jesus. Wir haben eine neue Identität in ihm. Diese Dinge, die uns früher bestimmt haben, wo wir uns identifiziert haben, das ist nicht mehr unsere Identität. Wir identifizieren uns nicht mehr als Jude oder Nicht-Jude oder als Generaldirektor oder Straßenkehrer oder was immer. Nee, wir sind jetzt Christen. Das ist unsere Identität, Jesus. Christen, wir sind kleine Christusse. Das ist, was das Wort Christen heißt. Er ist unsere Identität. Und deswegen wollen wir alles ablegen, alles ausziehen, alles begraben, abschneiden, was nicht mit ihm zusammenpasst, mit seinem Charakter. Und wir wollen mehr und mehr wie er werden. Und wir wissen, wir können das nicht aus eigener Kraft. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Aus seiner Kraft. Er will uns stärken. Und Gott, immer wenn Gott uns sagt, dass wir was tun sollen oder nicht tun sollen, er gibt uns immer die Kraft, immer die Ressourcen, im Gehorsam zu sein. Wenn wir wirklich wollen, müssen wir nicht mehr sündigen. Aber wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Und deswegen lass uns beten und Gott um seine Kraft bitten. Und lass uns persönlich wirklich diese, wenn es solche Dinge, wenn Gott zu unserem Herzen gesprochen hat, hier über Dinge, die wir abschneiden müssen, die wir ablegen müssen, was raus muss aus unserem Leben. Triff jetzt die Entscheidung und sag, das muss raus. Und wenn ich nach Hause komme, fliegt das Ding raus. Oder dann rede ich mit meiner Frau, dann ändere ich diese Einstellung. Triff jetzt die Entscheidung, es zu ändern. Das ist eine innere Sache. Lass uns Gott um seinen Beistand bitten. Vater, du kennst uns besser, als wir uns selbst kennen. Und Gott, du kennst all diese vielleicht verborgenen, schmutzigen Dinge in unserem Leben, wo wir gespielt haben mit Versuchungen, wo wir diese alten Dinge wieder herausgekramt haben, Herr. Vielleicht sogar bis zu einem gewissen Grad uns daran gewöhnt haben. Und Gott, wir bekennen dir, dass wir schwache Menschen sind, dass wir Sünder sind, dass wir kämpfen mit unserem Fleisch, mit dieser alten Natur. Und Herr, wir wissen, dass wir nicht aus eigener Kraft es überwinden können, nicht aus eigener Kraft ablegen können. Herr, wir wollen nicht in Selbstgerechtigkeit fallen oder Stolz oder Gesetzlichkeit. Aber Gott, wir wollen zu dir kommen mit diesen Dingen und sagen, das muss raus aus unserem Leben. Wir wollen dir ähnlich sein, Jesus. Wir wollen rein sein und heilig sein in diesem ganzen Bereich, was Sexualität anbelangt, mit Habsucht, mit diesem falschen Begehren, mit diesem Götzendienst wirklich, Herr. Unserem Zorn und Wut und Unehrlichkeit, all dieses Zeug, Herr. Hilf uns, Gott, dass wir das ablegen können. Herr, wir wollen die Entscheidung treffen, das zu tun. wir brauchen dich. Und wir sagen einfach, Herr, hilf uns, stärk uns und mach du uns zu dem, zu solchen Menschen, wie du uns haben willst, die dich ehren und die Zeugen sind für dich. Mach uns frei von diesen alten Dingen, die uns versklaven, Herr, die uns binden und für uns wirklich selbst wehtun. Ich danke dir, dass du da bist und dass du uns liebst, Herr, und ich danke dir für deine Gnade, dass wenn wir mal hinfallen, dass du bezahlt hast dafür und dass du unser Beistand bist, der Eintritt vor dem Vater Jesus und der unsere Schuld bedeckt, Gott, aber wir wollen nicht leben in diesen Dingen, wir wollen sie loswerden. Hilf uns, Herr. Stärk uns durch deinen Heiligen Geist. Und Herr, mach uns gewillt, wo wir vielleicht nicht mal gewillt sind. Wir wollen dir auch diese Dinge bringen. Stärk uns, Herr, in Jesu Namen.